So einen herzlichen, gesegneten Abend auch von mir. Ich wollte eigentlich heute mit dem Beamer auch noch arbeiten, aber dann dachte ich, wenn wir die Hitzequelle auch noch haben, dann verglüht ihr mir völlig. Also von daher machen wir es ohne Beamer, aber es ist gut und sinnvoll, wenn ihr die Bibel auf den Schoß aufgeschlagen habt, denn wir wollen dieses zweite Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs miteinander angucken und durch den Text gehen. Und das ist schön, wenn ihr das an der Bibel mitverfolgt, immer mitlest und seht, wo wir sind und worum es gerade geht. In diesem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher lässt Paulus uns sozusagen in sein persönliches Diensttagebuch schauen. Er erzählt von seinem Dienst und von seinem Leben in Thessalonich. Und diese Innenansicht des Apostels Paulus, die vermittelt viele wichtige Dinge für Dienst und Leben der Gemeinde auch heute, auch für unsere Gemeinde hier in der Hasenheide. In 4 Abschnitten erfahren wir erstens, wie Paulus den Thessalonichern das Evangelium verkündigte. Das ist der Abschnitt Verse 1 bis 6. Dann zweitens, wie Paulus unter ihnen lebte, 7 bis 12. Drittens, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen, 13 bis 16. Und viertens, wie Paulus sich nach ihnen sehnte, 17 bis 20. Wir beginnen also mit dem ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 6, und ich lese nochmal den ersten Vers. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Also Paulus fängt hier sozusagen von hinten mit dem Ergebnis an. Und er stellt fest, der Dienst, sein Dienst dort in Thessalonich war nicht vergeblich. Es war für Paulus immer sehr wichtig, dass sein Dienst und die Verkündigung des Evangeliums eben nicht vergeblich, nicht wirkungslos, nicht umsonst waren. Ja, diesen Begriff vergeblich, den könnte man auch übersetzen mit wirkungslos, umsonst, leer. Und das hat Paulus immer umgetrieben, dass diese Vergeblichkeit, die so im Raum, im Hintergrund stand, dass die eben gerade nicht in seinen Dienst hier eintritt. Und Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom an die Philipper, das Wort des Lebens festzuhalten. Und er schreibt dann in Philipper 2, Vers 16, er sagt ihnen, haltet das fest, lasst das nicht los, auf dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also es ist wichtig, dieses Wort, was uns verkündigt ist, festzuhalten, damit das nicht vergeblich war. Und den ins Gesetz zurückgefallenen Galatern schreibt er in Galater 4, Vers 11, als er merkt, wie die mit einmal die Gnade verlieren und sich wieder zurückfallen lassen in die Leistung vor Gott, wieder durch Gesetz und Leistung und Tun und Werke sich Gerechtigkeit vor Gott verschaffen zu wollen. Da sagt er dann in Galater 4, Vers 11, ich fürchte um euch. Ich fürchte um euch, das hat ihn umgetrieben, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also das gibt es im geistlichen Dienst, ein vergebliches Laufen und Arbeiten. Und das sollten wir ernst nehmen, weil Paulus es ernst genommen hat. Dabei sagt Paulus hier auch ganz klar, wo sich diese Frage der Vergeblichkeit entscheidet. Bei denen, die das Evangelium gehört haben. Für die andere Seite, da sagt Paulus mal sehr deutlich in 1. Korinther 15, 58, ihr sollt wissen, dass all eure Mühe, die ihr im Herrn tut, aufbringt, investiert, dass die nicht vergeblich ist. Also für alles, was wir im Herrn, in der Verbindung mit ihm, für ihn, aus ihm, heraus tun und wirken, da haben wir die Verheißung, das wird nicht vergeblich sein. Das wird für uns nicht vergeblich sein. Da wird der Herr auch immer seinen Segen, seinen Lohn uns für geben. Aber eine andere Frage ist, was ist mit denen, die das Evangelium hören? Ist es an denen vergeblich oder nicht vergeblich? Und diese Frage entscheidet sich jetzt bei den Hörern. Es liegt in der Verantwortung des Hörers, ob die Verkündigung des Wortes vergeblich, wirkungslos, umsonst bleibt oder ob sie eben Auswirkungen im persönlichen Leben hat. Das hat unser Herr ganz genauso gesagt im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Matthäus 13. Er hat gesagt, dieser Same des Wortes wird ausgestreut, aber er findet unterschiedlichen Eingang in den Herzen der Menschen. Und es gibt eben diejenigen, wo es überhaupt nicht landet und wo harter Boden ist und es wird einfach nur weggepickt. Und dann gibt es andere, bei denen fängt es eigentlich an. Aber es ist oberflächlich, so oberflächlich, dass es keine tiefen Wurzeln schlägt. Und wenn dann mal Leiden, Verfolgung, Stress kommen, dann ist es mit dem Glauben gleich wieder vorbei. Und dann sagt er, dann gibt es auch die, bei denen das zuwuchert. Durch die Sorgen des Alltags, durch diese vielen nichtigen Dinge, die uns in unserem Leben doch so besetzen, dass das Wort Gottes gar keinen Raum mehr in uns findet. Und dann ist dieser Same, dieses Ausstreuen, dieses Wirkens eben an denen vergeblich. Und dann gibt es die anderen. Dann gibt es die anderen, wo dieser Same Frucht bringt. Und zwar ganz unterschiedlich, 30, 60, 100-fältig. Also selbst die Frucht unterscheidet sich dann noch. Es ist also tatsächlich von Bedeutung, was wir mit dem Wort, das uns vom Gott her verkündigt wird, was wir mit dem machen, ob wir das nur hören, ob wir das nur durchwinken oder ob wir das hineinnehmen in unser Leben. Was machen wir mit dem Wort, das uns verkündigt wird? Paulus hat das für sein eigenes Leben auch sehr ernst genommen. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 10, wie er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er weiß, er gründet sich ganz auf die Gnade Gottes. Alles, was er ist und hat und kann und sein wird, Gottes Gnade. Aber dann macht er eben nicht Schluss. Da ist kein Punkt, sondern es geht weiter. Und seine Gnade ist mir gegenüber, ach, da kommt da wieder dieser Begriff, nicht vergeblich gewesen. Also er hat für sein eigenes Leben genau diese Spannung und Bedeutung der Frage der Vergeblichkeit, wie er sie auch für seinen Dienst und für die Christen und Gemeinden hat, an denen er dient. Und er ist so glücklich für sich, dass diese Gnade Gottes, die er so reich bekommen hat, dass die ihm gegenüber nicht vergeblich, nicht leer, nicht fruchtlos, nicht wirkungslos blieb, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Also das hat ihn in Bewegung gesetzt. Die Gnade hat ihn nicht träge, nicht passiv gemacht, sondern in Bewegung gesetzt. Und dann schreibt er gleich wieder, damit nur kein Missverständnis aufkommt. Ja, aber diese Arbeit, das war natürlich letztlich auch wieder nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Mir ist es wichtig, dass wir nicht dem Fehler aufsitzen, dass das alles von Gott ja so automatisch, so von selbst läuft. Sondern es hat etwas damit zu tun, wie wir dieses Wort aufnehmen, was wir mit diesem Wort machen. Und da sind zwei Begriffe, die Schlüsselbegriffe, Gehorsam und Vertrauen. Durch Gehorsam und Vertrauen entfaltet dieses Wort, das wir gehört haben, in unserem Leben Wirkung. Durch Gehorsam, indem wir die Dinge tun, die Gott uns sagt, die Dinge klären in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Dann aber auch durch das Vertrauen, indem wir in Situationen, wo wir sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und wie soll das werden, seinem Wort, seiner Zusage vertrauen. Ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich helfe dich, ich verlasse dich nicht. Also sowohl im Gehorsam als auch im Vertrauen kommt dieses uns verkündigte Wort dann in die Wirklichkeit, in die Realität, in die Praxis unseres Lebens hinein. Deshalb will dieses Wort nicht nur gehört werden. Ihm muss gehorcht werden und ihm muss vertraut werden. Dann entfaltet es in unserem Leben seine Wirkung. Dann ist es nicht vergeblich und dann bringt es Frucht. Bei den Thessalonichern durfte Paulus jetzt voll Freude feststellen, dass die Verkündigung des Evangeliums bei ihnen nicht vergeblich war. Und jetzt im Folgenden berichtet er die Vorgeschichte dieses Segens. Was war denn im Vorfeld, dass es zu diesem Ergebnis kam, dass es eben nicht vergeblich war? Dieser Segen des nicht vergeblich hatte eine Vorgeschichte, eine Wirkungsgeschichte. Und zu der kommt er jetzt ab Vers 2. Es war nicht vergeblich, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Also ich habe mir gleich in meiner Bibel unterstrichen, nachdem wir vorher gelitten hatten, dann habe ich ihm unterstrichen, wurden wir freimütig in unserem Gott. Und dann habe ich ihm unterstrichen, das Evangelium zu reden, unter viel Kampf. Das sind die drei Aspekte seines Dienstes, die Paulus hier in diesem zweiten Vers nennt. Sie ließen sich nicht von schmerzlichen Erfahrungen der Vergangenheit abhalten. Dann, sie wurden freimütig in Gott. Und als drittes, ihr Dienst geschah unter viel Kampf. Das erste, sie ließen sich nicht von schmerzlichen Erfahrungen abhalten. Nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren. Kurz vorher in Philippi, wir können das in Apostelgeschichte 16 nachlesen, da hatten sie wegen der Verkündigung des Evangeliums Leiden und Misshandlungen und ganz schwere Haft erlitten. Und Paulus erwähnt diese kurz vor der Begegnung mit den Thessalonichern gemachte Erfahrung ausdrücklich, weil es menschlich eben alles andere als selbstverständlich ist, sich dadurch im weiteren Dienst des Evangeliums nicht abhalten zu lassen. Schmerzliche Erfahrungen können für uns oft zum Hindernis werden, sich im Glauben auf den Auftrag Gottes einzulassen und auf seine Verheißungen zu vertrauen. Das gilt nach außen, wenn wir merken, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, nicht jeder nimmt das Wort begeistert auf. Und wenn wir unsere Geschwister denken, die das mit einem hohen Preis bezahlen müssen, mit Gefängnis, Folter, Verfolgung. Aber auch im Rahmen der Gemeinde trifft man manchmal Leute, wo man merkt, da kommt ganz eine negative Wand zurück. Da sind nicht alle begeistert. Da gibt es Widerstand, Kritik. Also wir können in und außerhalb der Gemeinde, im Dienst des Evangeliums, schmerzliche Erfahrungen machen. Bis hin zum misshandelt und verfolgt werden. Das ist dann die letzte Steigerungsstufe. Aber vorher gibt es auf dieser Linie auch schon viele verschiedene Erfahrungen, wo man schmerzliche Erfahrungen macht im Dienst für Gott. Das ist so. Und ich denke, das hat jeder schon erlebt. Schmerzliche Erfahrungen zu machen. Und dann nicht zu sagen, dann lasse ich's. Sondern das nicht als Hindernis für den weiteren Dienst für Gott stehen zu lassen. Das ist das, was Paulus hier erlebt hat. Und dass das nicht selbstverständlich war, dass das nicht einfach so ging und dass das nicht einfach Paulus war, weil der das eben von seiner Persönlichkeit mitgebracht hat, der hatte so eine Widerstandsfähigkeit, dem hat das gar nichts ausgemacht. Nein, nein. Wir lesen extra im zweiten, wir wurden freimütig in Gott, obwohl wir vorher verfolgt, gelitten, Schmerzen hatten, obwohl das war, wurden wir freimütig in Gott. Allein das Wurden zeigt, sie waren es nicht von vornherein. Das war nicht einfach nur so, dass das Paulus einfach so zugefallen ist. Das war ihm Paulus. Nein, auch er war beeindruckt durch diese Leiden, Verfolgung, Schmerz, Widerstand. Und deshalb betont er es, obwohl wir das erfahren hatten, gerade eine Station vorher in Philippi, eine Stadt vorher, eine Dienststation vorher, haben wir gerade diese ganz miese Erfahrung gemacht. Und obwohl wir die gemacht haben, wurden wir wieder freimütig. Aber wo wurden wir freimütig? Was sagt der Text? In Gott. In Gott. Das war nicht das Naturell des Apostels Paulus. das war nicht, weil er eben so gerade in seiner Persönlichkeit war, sondern auch er hat diesen Freimut nur bekommen, indem er zu Gott gegangen ist und sich in Gott, von Gott her, wieder diesen Mut und diese Freiheit hat schenken lassen. Ich denke an die letzte Evangelisation, Stefan, Chrissy, als wir da los waren, wie waren wir erst verkrümmt in uns, da raus auf die Straße und all diesen negativen Widerstand. Und dann weiß ich noch, wie wir standen an der Ecke vorne und sagen, wow, mit einem entsteht Freimut. Ja, der wurde. Wenn wir sitzen und warten, bis wir einen Anfall von Freimut kriegen, können wir lange warten. Aber wenn wir unterwegs sind im Gehorsam und sagen, Herr, du siehst mich, ich habe in mir nichts und ich fühle mich so klein, so verengt, so verkrümmt, so hilflos in mir. Bitte, komm du hinein in mich und wirke du in mir. Dann geschieht dieses Wunder, dass wir freimütig werden. Freimütig heißt freien Mut haben. Freien Mut, die volle Freiheit, ohne falsche Vorsicht, für Jesus zu dienen und für Jesus zu zeugen. Und das geht nur in Gott. Das war bei Paulus so und das ist bei uns nicht anders. Also bitte setzt euch nicht hin und sagt, ja, ich bin halt anders gestrickt, ich kann das eben alles nicht. Natürlich haben wir Unterschiede und da haben auch Unterschiede im Dienstfeld. Natürlich ist nicht jeder zum Evangelisten berufen. Aber zum Zeugnis, zum Dienst für Jesus sind wir grundsätzlich alle berufen. Und wenn es uns da an Freimut fehlt, dann sagt nicht, ich habe ihn nicht und dann lasst es. Sondern sagt, es gibt einen Gott, der mir Freimut, der mir Mut schenken kann, der mich frei machen kann, ihm zu dienen. Das hat Paulus nötig gehabt, das haben wir nötig. Das Dritte, was Paulus schreibt von seinem Dienst, er geschah unter viel Kampf. Also Kampf gehört dazu. Nachfolge Jesu, Dienst für Jesus, ruft immer Widerstand hervor. Satan schaut doch nicht einfach nur tatenlos zu, wenn Menschen seinem Herrschaftsbereich entzogen werden sollen. Und deshalb schreibt Paulus auch in Epheser 6, Vers 12, indem er uns diesen Blick öffnet für den eigentlichen Kampf. Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer und Mächte und Gewalten in den himmlischen Welten. Also wider Satan und seine Mächte. Und das müssen wir wissen in allem, was uns begegnet, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut. Immer steckt der Teufel in irgendeiner Weise dahinter, der Menschen, Situationen gebraucht, um uns im Dienst für Christus einen Stopp zu setzen und um uns zu Fall zu bringen. Unter viel Kampf. Ohne das geht's nicht. Ohne das ging's bei Paulus nicht. Und bitte wundern wir uns doch nicht, wenn wir im Dienst für Jesus unterwegs sind und mit einmal kommt Kampf. Ach du dicke Neune, lassen wir es gleich wieder. Nein, das ist das Normale. Unter viel Kampf, sagt Paulus. Die Thessalonicher, das haben wir im ersten Kapitel gehört, erlebten Freude des Heiligen Geistes in viel Bedrängnis. Und hier sagt Paulus, wir wurden freimütig unter viel Kampf. Es ist immer beides. Es ist immer beides. Doch wir dürfen wissen, das Licht überwindet die Finsternis. Die Licht ist immer stärker. Ihr könnt nicht Finsternis anschalten. Aber wenn ihr das Licht anschaltet, dann muss die Finsternis weichen. Finsternis hat keine Chance gegen das Licht. Und so ist es in unserem Leben auch. Finsternis ist in unserem Leben nur da, wo wir nicht Jesus als das Licht in unser Leben ran und rein lassen. Durch sein Wort, durch seinen Geist, im Gebet, wie auch immer. Wenn wir zu ihm gehen, werden wir es immer und immer wieder erfahren. Das Licht überwindet die Finsternis. Wo immer die Finsternis herrscht, liegt das ausschließlich daran, dass wir nicht das Licht hineinnehmen in unser Leben. Jesus. Wenn Paulus hier von viel Kampf spricht, dann schwingt bei ihm aber immer noch ein weiterer Aspekt mit. Paulus gebraucht das Wort Kampf gern auch für den Gebetskampf, für das Ringen im Gebet. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Er ist nicht bei den Kolossern, die sind weit weg. Aber er hört von den Kolossern, was da gerade los ist, wie es da in der Gemeinde zugeht und dass da ganz andere Kräfte und Geister und Lehren mit einmal eindringen. Und dann schreibt dann Kolosser 2, 1, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und damit meint er den Gebetskampf. Also während die Kolosser da in Spannung und Schwierigkeiten waren, saß er hunderte Kilometer weiter und hat auf den Knien gekämpft um die Kolosser. Ich will, dass ihr das wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und im Kolosserbrief in Kapitel 4, Vers 12, da schreibt er von dem Mitarbeiter Epaphras, der aus dieser Kolossergemeinde stammt und ihn jetzt unterwegs begleitet. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, aus eurer Gemeinde, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten. Wow. Herr, segne die Kolosser. Danke, Amen. Nein, Leute, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wenn wir Anliegen haben, die der Herr uns in unser Leben stellt, auf unser Herz legt, dann geht es darum, dass wir ringen in den Gebeten und nicht einfach nur so ein kleines Sätzchen hinhauen und das so mit dem Hinterkopf, naja, Gott macht's eh, wie er will. Und in Römer 15, Vers 30, da schreibt Paulus, ich ermahne euch, Brüder, ich spreche euch zu durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten, für mich zu Gott. Paulus, du hast es nötig, du hast das doch alles drauf, bei dir kommt das doch nur so. Nein, auch ich, Paulus, bin darauf angewiesen, dass ihr mit mir kämpft in den Gebeten für mich. Oh Gott, Gebet als Kampf, ringen in den Gebeten, mitkämpfen in den Gebeten. Kennen wir diese Dimension des Gebets? Oder ist unser Beten so ein, naja, Gott macht eh, wie er will, was soll ich da groß sagen und groß tun, ändert sich doch nichts. Läuft doch alles so, wie er das macht. Brauche ich nicht viel beten. Das lese ich hier bei Paulus ganz, ganz anders. Mitkämpfen, das bedeutet, in den Gebeten wird uns von Gott die Würde der Mitursächlichkeit geschenkt, des Mitwirkens. Und das sollten wir ernst nehmen. Und Paulus wird also auch seinen Dienst in Thessalonich nicht getan haben ohne diesen Gebetskampf. Hier liegt der Schlüssel dafür, dass der Dienst nicht vergeblich ist. Und das sollten wir in der Praxis unseres Dienstes noch viel ernster nehmen. Trefft euch zum Gebet. Ich bin froh, dass wir das jetzt als Brüder machen. In der Leitung, dass wir jetzt alle zwei Wochen einen Termin haben, wo wir wirklich nicht nur mal so ein Gebet sprechen, sondern wo wir wirklich länger zusammen sind und intensiv die Anliegen vor den Herrn bringen. Und ich möchte euch auch dazu ermutigen. Ihr könnt auch, wenn es unter Woche geht, dann macht zwei oder Dreierschaften, trefft euch, wie auch immer. Aber nehmt das hinein, auch für euer eigenes persönliches Gebet natürlich. Dass ihr mitkämpft in den Gebeten. Für die Menschen, für die Situation, für die Gemeinde, für alles, was euch vom Herrn aufs Herz gelegt wird. Kämpft mit in den Gebeten. Und dann fährt Paulus fort in den Versen 3 bis 4, immer noch in der Beschreibung seines Dienstes. Unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit und auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist ein interessanter Satz, so wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind. Hier steht für tauglich im griechischen Grundtext ein Wort, dass in Lukas 14, Vers 19 für die Untersuchung von Ochsen auf ihre Tauglichkeit gebraucht wird. Ja, also da kommst du dann als Bauern und willst einen Ochsen kaufen und dann guckst du dir den Ochsen genau an, schaust dem ins Maul und weiß ich nicht, wohin du dem noch schauen kannst. Du guckst dir diesen Ochsen an. Und dann sagst du, okay, den kann ich brauchen für den Flug, den kann ich brauchen für Fleisch, die kann ich brauchen für Milch, den Milch wahrscheinlich eher nicht beim Ochsen. Dann kann man sich überlegen, wo kann ich diesen Ochsen einsetzen? Ich prüfe den Ochsen und dann entscheide ich, wo kann ich den einsetzen? Wofür ist der gut zu gebrauchen? Der eine Ochse dafür, der andere Ochse dafür. Und Leute, jetzt sind wir mal Ochsen. Ochsen Gottes. Er kommt und er schaut bei jedem Einzelnen ins Leben und sagt, du, für dich ist dieser Bereich. Und für dich dieser. Und dann sieht er, wofür wir in seinem tauglich sind, wofür er uns einsetzen will. Und dann lesen wir im zweiten Korintherbrief, dass er als Gottes Maßes jedem Einzelnen das Maß seines Wirkungskreises zumisst. Jeder kriegt einen bestimmten Bereich. Und für den ist er verantwortlich. Der wird ihm anvertraut. In dem soll er dem Herrn dienen, treu sein. Wir müssen nicht überall in der Welt dienen, aber in dem Bereich, den Gott uns anvertraut hat. Also, so wie wir von Gott für tauglich befunden sind, wie Gott uns als Ochsen untersucht hat und zu welchem Ergebnis er gekommen ist, so hat er uns mit dem Evangelium betraut. Wir sind Verwalter dessen, was er uns anvertraut hat. Und das gilt auch für das anvertraute Evangelium. So wie Gott es uns anvertraut hat, in der Art und Weise, mit den Inhalten und Schwerpunkten, so sollen wir reden, so sollen wir dienen. Ich habe manchmal gedacht, den Herr, brauchst du mich jetzt auch noch? Gib doch genug Leute. Gib doch genug. Also, du kriegst von mir einen Dienstauftrag in so einer speziellen Weise, das ist dein Ding. Und so machst du das. Und dann kopier bitte nicht X und Y. Nicht andere Menschen kopieren, sondern das so finden, wie Gott es uns anvertraut hat. Das finde ich bei euch im Übrigen, Marc, Stefan, wenn ich das mal so sagen darf, auch ganz toll, wie ihr das nicht, da merkt man, ihr versucht nicht irgendwas und irgendwen zu kopieren, zu imitieren, sondern so wie der Herr euch das schenkt. Das ist ganz großartig. So dürfen wir das alle machen, in der Spezialität, wie Gott es uns schenkt. Das gilt übrigens auch für uns als Gemeinde. Nicht nur jeder einzelne Mensch, auch eine Gemeinde hat eine bestimmte Aufgabenstellung vom Herrn. Es gibt Dinge, die sollten alle haben, aber es gibt auch Schwerpunkte. Und in denen sollten wir dann auch unterwegs sein. Das hat er uns dann anvertraut. Ja, und bei dem allen sollen wir wachsam im Auge behalten, dass wir das nicht tun, um Menschen zu gefallen. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also an dem Satz, denke ich, haben wir alle zu knabbern. Denn wir alle wollen doch gefallen. Wir sind doch harmoniebedürftig. Wir wollen doch, also, dass die Menschen auch toll, gut gemacht. Ich habe es doch auch lieber, wenn ich irgendwo stehe nachher nach der Predigt und sage, das war eine tolle Predigt. Ist mir doch lieber, als wenn ich sage, das war heute wieder nichts. Ja, ganz anders. Natürlich, das ist unser natürliches Empfinden. Aber wir sollen das, was wir für den Herrn tun und sagen und wirken, was auch immer wir im Auftrag für den Herrn tun, das sollen wir nicht tun, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, der eben nicht nur für die Verkündigung, sondern für das ganze Leben im Dienst für Jesus gilt. Bei allem, was wir tun und reden, oder eben auch gerade nicht tun und nicht sagen, sollen wir uns nie davon leiten lassen, Menschen gefallen zu wollen. Dieses Motiv müssen wir erkennen und dieses Motiv darf keine Macht und Wirksamkeit über unser Verhalten, Reden und Tun gewinnen. Paulus formuliert es dann ganz zugespitzt in Galater 1, Vers 10. Rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Suche ich Menschen zu gefallen? Das kommt ein ganz steiler Satz. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ganz klar. Weil wir als Menschen von Natur aus eigentlich immer im Widerstand, in der Opposition zu Gott leben. Uns passt es nicht, was Gott sagt, wie er die Dinge sieht. Und wir sollen Mut haben. Mut haben, uns auf die Seite unseres Herrn zu stellen, wider den Zeitgeist und alle Prägungen, die uns hier so persönlich auf eine ganz andere Spur bringen wollen. Und so sollen wir uns das bewusst machen, wenn es darum geht, unpopuläre Dinge zu sagen und zu tun. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 1. Thessalonicher 2, Vers 5 und 6, da fährt er fort, wie das eben auch von ihm konkret ausgeführt wird. Wir sind niemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, noch mit einem Vorwand für Habsucht, noch suchten wir Ehre von Menschen. Also das Geheimnis ihrer Vollmacht lag darin, dass sie drei Dingen in ihrem Leben keinen Raum gaben. Schmeichelei, Habsucht und Ehrsucht. Und das sind drei ganz gefährliche Triebkräfte unseres Ego, die unsere Vollmacht von innen her zerfressen. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt unseres Textes, wie Paulus unter ihnen lebte, 7 bis 12. Ich lese die Verse 7 und 8. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir doch in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Der Abschnitt über die Verkündigung und der Abschnitt über das Leben bei Paulus bilden eigentlich eine Einheit. Wir sind eigentlich immer noch im selben Satz. Verkündigung und Leben waren bei Paulus immer zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehörten. Paulus sah Gemeinde eben nicht nur als Hörgemeinschaft, sondern auch als Lebensgemeinschaft. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Paulus teilte mit der Gemeinde also nicht nur die Botschaft des Evangeliums, sondern auch die Dinge seines persönlichen Lebens. Hier gab es keine falsche Scham, keinen falschen Stolz, keine falsche Demut, keine falsche Geistlichkeit. Für Leben steht hier übrigens im griechischen Grundtext das Wort Psyche. Es geht hier also tatsächlich um die persönliche Seite unseres Lebens. Paulus teilte sicher nicht alles mit jedem, ganz klar. Aber die Thessalonicher waren ihm lieb geworden und er fühlte sich in Liebe zu ihnen hingezogen. Und wo entstand dieser Wille? Sich auch persönlich mitzuteilen. Die Liebe zueinander ist der Schlüssel der Gemeinschaft. Und ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde noch viel mehr wachsen, dass wir viel mehr auch, ja, nicht nur in der Funktionalität, in der Zweckgemeinschaft zusammen sind, nicht nur in der Dienstgemeinschaft, sondern auch in der Lebensgemeinschaft, dass wir miteinander teilen, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Dafür ist Gemeinde da. Vers 9. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Also wenn wir das lesen, können wir uns eigentlich nur dafür schämen, wie oft wir in der Gemeinde davon sprechen, dass uns das zu viel wird, dass wir keine Zeit haben, dass wir an uns selbst denken müssen, dass wir mal eine Auszeit brauchen. All diese Sätze, wie weit weg von dieser Haltung ist doch der Apostel Paulus. Tag und Nacht oder Nacht und Tag unter Mühe und Beschwerde arbeitend haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Wie weit weg von dieser Haltung sind wir doch heute mit unserer modernen Selbstfürsorge, mit der Verteidigung unserer individuell ungebundenen Lebensspielräume. Komm mir nicht zu nahe, mach mich nicht fest, ich will immer meine Freiheit behalten, mache ich es heute so, mache ich es morgen anders. Komm mir nicht in meinen freien, individuellen Lebensspielraum. Ich sorge erstmal für mich selbst. Wenn Pastoren heute in ihrer Ausbildung, und das ist nicht übertrieben, das habe ich jetzt mehrfach bezeugt bekommen, als erstes lernen, wie sie einen Burnout im Gemeindedienst vermeiden, ihren Anspruch auf Erziehungsurlaub durchsetzen und auf die Einhaltung ihrer Arbeitszeit achten, dann frage ich mich, wie der Apostel Paulus wohl zu so einer Dienstauffassung gestanden hätte. Bei Paulus kommt hier nun dazu, das ist eine Besonderheit des Apostels Paulus, dass er neben dem Verkündigungsdienst auch für seinen Lebensunterhalt gearbeitet hat. Er hat das nicht zum allgemeinen Anspruch erhoben, aber immer als persönliches Privileg betrachtet. So war jeder Verdacht persönlicher Bereicherung ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass er nicht Unterstützungsleistungen von Christen genommen hat. Das bezeugt er vielfach, dass Gemeinden ihm gesandt haben und das auch gut und richtig und wichtig war. Aber er ist nicht zu den Thessalonichern gegangen und hat sich da jetzt quasi von denen aushalten lassen, sondern er wollte ganz klar machen, ich bin nicht hier, um euch auszubeuten. Ich bin nicht so ein Fernsehprediger, der nachher am Ende hier Geld machen will, irgendwas verkaufen will, irgendwie von euch was rauslocken will oder irgendeine Internetgeschichte, wo es um die Klicks geht. Wir haben heute so viel, wo die Habgier einfach nur dahinter steht. Und da wollte Paulus deutlich machen, so ist es bei mir nicht. Aber er hat doch immer gesagt, dass man dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden soll. Also, dass es völlig legitim ist, vom Evangelium auch zu leben. Aber er selber hat von diesem Privileg weitgehend keinen Gebrauch gemacht. Ja, und dann lesen wir weiter in 10 bis 12. Ihr seid Zeugen, wie heilig und gerecht wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Und ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, auch interessant, jeden Einzelnen von euch, das war nicht die Masse, jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es ist großartig, wie sich bei Paulus ganze Liebe und ganzer Ernst zu einer Einheit verbinden. In Vers 7 hat Paulus seinen Dienst noch mit der zarten Fürsorge einer stillenden Mutter verglichen. Was für ein zartes Bild. Jetzt vergleicht er sich mit einem Vater, der seine Kinder ermahnt, ermutigt, warnt, tröstet, ja, sie geradezu beschwört, des Gottes würdig zu wandeln, der uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist ja oft der Job der Väter, dass sie die sind, die dann auch mal ein sehr klares, sehr warnendes, sehr ernstes Wort hineinsprechen müssen. Und das hat Paulus beides in seinem Dienst gehabt. Auf der einen Seite zart wie eine stillende Mutter und auf der anderen Seite wie ein Vater. Ermahnt, ermutigt und beschworen haben. Gerade in diesem Begriff beschworen haben wird dieser Ernst, diese Dringlichkeit deutlich. Wie wichtig das ist, dass wir, die wir berufen sind zu Gottes Reich und Gottes Herrlichkeit, jetzt demgemäß auch unser Leben führen. Wir sollen unserer Berufung gemäß auch leben. Das soll sich widerspiegeln in unserem Leben. Und gerade für den Bereich der Seelsorge ist das sehr wichtig. Hier sind wir manchmal versucht, aus lauter Nachsicht und Verständnis für die Situation eines Menschen, diesen von der Befolgung bestimmter göttlichen Gebote freizusprechen. Einfach zu sagen, ja, Ross, also bei dir ist das wirklich schwierig. Danach wird schon nicht so schlimm sein. Doch das ist nicht richtig. Und das steht uns auch nicht zu. Die Liebe zum Menschen besteht gerade darin, mit ganzem Ernst auf ein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen und den Geboten Gottes hinzuwirken. Gerade im Bereich Ehe, Scheidung und so kommen da ganz große Problemfelder. Und da müssen wir wissen, wir sind nicht legitimiert. Menschen aus lauter Verständnis, weil wir ihnen gar nicht einen schweren Weg zumuten wollen, weil wir ihnen das ersparen wollen, sie von den Geboten Gottes freizusprechen und sagen, ja, bei euch ist es halt alles ganz anders. Nein, beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, in den Geboten Gottes zu bleiben. Und ich denke da immer an Petrus. Das war für mich mein großes Schlüsselerlebnis, wie Gott durch diesen Text zu mir gesprochen hat, wo Jesus sagt, dass er nur nach Jerusalem gehen muss, leiden und sterben muss. Und Petrus aus lauter Liebe zu Jesus dazwischen springt und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus dann sagt, Satan, hinter mich. Versteht ihr? Lauter Liebe. Petrus wollte Jesus das Kreuz ersparen. Wie lieb von ihm. Was für ein Drama für uns alle, wenn er darauf gehört hätte. Und seht ihr, dass wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, gut gemeint ist meist gerade das Gegenteil von gut, von richtig. Gut gemeint. Petrus hat menschlich, natürlich gedacht. Und darum sagt Jesus, das ist vom Teufel. Obwohl das so lieb gemeint war. Und bitte nehmt das, wann immer es auch im Gespräch, in der Freundschaft, in der Familie, in der Beratung. Es gibt so viele, manchmal so harte Themen. Gerade im Bereich Ehe, Familie, Sexualität. Dann so viele Sachen, die wirklich schwer sind. Aber bitte weicht nicht aus und versucht nicht, Menschen freizustellen aus lauter Liebe und Verständnis und Fürsorge, weil ihr ihnen was Schweres ersparen wollt und setzt euch hier in Widerspruch zu dem, was Gottes Wort sagt. Denkt an Petrus und Jesus. Ja, das Letzte ist dann das Nächste, wie die Thessalonicher das Wort aufnahmen, 13 bis 16. Vers 13, wir danken Gott unablässig. Also wow, das muss jetzt etwas sein, wofür Paulus so viel Grund hat, dass er unablässig dafür dankt. Das muss richtig wichtig sein. Wir danken Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, und jetzt Achtung, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Und hier kommen wir zu einer ganz wesentlichen Weichenstellung. Womit haben wir es zu tun, wenn wir das Wort der Apostel hören oder in unserer Bibel lesen? Mit Menschenwort oder mit Gottes Wort? An der Antwort auf diese Frage entscheidet sich wirklich alles. Wirklich alles in unserem Leben und Glauben. Ist das Wort der Bibel Menschenwort, dann stehe ich über diesem Wort und entscheide selbst, was ich davon für richtig oder falsch, für verbindlich oder unverbindlich erachte. Ist es jedoch Gottes Wort, dann stehe ich nicht mehr über, sondern unter diesem Wort. Dann ist egal, ob ich das richtig oder falsch finde, ob mir das gefällt oder nicht. Denn dieses Wort ist von Gott her für mich verbindlich, auch wenn es meinen Vorstellungen und dem Zeitgeist widerspricht. Ich schulde diesem Wort dann ganzen Gehorsam. Wie die Apostel das gesehen haben, ist klar. 2. Timotheus 3,16, Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur ein paar Sachen, ein paar nicht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und 2. Petrus 1,21, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, Vers 21. Also wie die Apostel Petrus, Paulus das gesehen haben, ist klar. Und Paulus dankt Gott unablässig dafür, dass die Thessalonicher jetzt das von ihm verkündigte Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern, und er fügt es extra hinzu, wie es wahrhaftig ja auch ist, als Gottes Wort. Und an der großen Dankbarkeit des Apostels Paulus können wir erkennen, wie wichtig diese Grundentscheidung ist und wie wenig selbstverständlich es ist, sie so zu treffen wie die Thessalonicher. Wir leben heute in einer Zeit, in der das apostolische Verständnis der Bibel als Gottes Wort so umkämpft ist wie nie zuvor. Bis rein unsere freikirchlichen evangelikalen Kreise, das geht wie eine Seuche durch, dass Gottes Wort nicht mehr als Gottes Wort anerkannt wird, sondern überall gesagt wird, hier an der Stelle, ja, das ist jetzt kulturell und zeitbedingt und hier redet Paulus, aber nicht Gott und. Und dann picken wir so richtig schön, was uns stört und ärgert, wam, raus. Das alles ist die Folge einer Grundentscheidung. Womit haben wir es zu tun? Mit Gottes Wort oder mit Menschenwort? Wenn wir es mit Gottes Wort zu tun haben, dann haben wir es mit Gottes Wort auch an den Stellen zu tun, die uns in unserer heutigen Prägung des Zeitgeistes so total entgegenstehen. Und wenn wir sagen, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort, dann lasst uns das bitte auch bei den Fragen durchhalten, die heute besonders durch den Zeitgeist angefochten sind. Den Fragen von Sexualität, Ehe ohne Trauschein, Seniorenehe, Ehe, Familie und die biblischen Aussagen zur Rolle von Mann und Frau in Ehe und Gemeinde. Das sind die Felder, wo wir heute absolut im Kollisionskurs zum Zeitgeist leben, beziehungsweise der Zeitgeist zum Wort Gottes, vielleicht besser ausgedrückt. Und wir als Gemeinden weithin passen uns an und entdecken mit einmal, dass der Heilige Geist eigentlich das schon immer so gesagt hat, wie der Zeitgeist das heute sagt. Leute, bleibt auf Kurs, bleibt dieser Grundentscheidung treu. Gottes Wort, nicht Menschenwort, aber dann Gottes Wort, auch in den Fragestellungen, wo wir heute enorm dran zu knabbern haben. Und das gilt dann auch nicht nur für die Gebote, das gilt ja auch für die Verheißungen Gottes. Denn so wie wir den Geboten ganzen Gehorsam schulden, so dürfen wir den Verheißungen Gottes auch ganzes Vertrauen entgegenbringen. Wenn es Gottes Wort ist, dann gilt das, dann wird das passieren. Dann wird Gott zu seinem Wort stehen und es erfüllen. Das heißt, in dem Moment, wo wir da rumsägen, sägen wir nicht nur an dem Ast der Gebote, wir sägen auch an dem Ast der Verheißung. Denn wenn beides Gottes Wort ist, dann gilt beidermaßen ganzer Gehorsam, aber auch ganzes Vertrauen. Darauf können wir uns verlassen. Und in beidem ist es wichtig, den Nachsatz des Apostels Paulus noch zu hören. Als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Also darum geht es immer, dass wir Gottes Wort nicht nur als Richtigkeit abhaken, sondern dass es sich in unserem Leben auch auswirkt. Damit das Bekenntnis zu Gottes Wort nicht zu einem Lippenbekenntnis wird. Ganz schwierig sind die Verse 15 bis 16. Da schreibt Paulus in einer Klarheit über Israel und die Juden, dass an dieser Stelle es also kubikmeterweise Literatur gibt, in der Paulus des Antisemitismus beschuldigt wird. Ich kann das jetzt nicht länger ausführen, sprengt den Rahmen, aber ich möchte doch, weil der Abschnitt nun mal im Text drin ist und weil er schwierig ist, zwei Sätze dazu sagen. Natürlich war Paulus kein Antisemit, er war selber Jude. Absurd. Wie sehr Paulus seine jüdischen Landsleute geliebt hat, sehen wir in Römer 9, 1 bis 3. Da sagt er, ich würde sogar für einen Fluch verweckt sein von Christus, wenn damit nur meine Geschwister nach dem Fleisch, meine Mitjuden, wenn die zum Glauben an Christus kommen würden. So weit war er bereit zu gehen, wie Christus, sich zu einem Fluch werden zu lassen, wenn die anderen doch dann nur die Juden zum Glauben kämen. Er hat sie heiß und innig geliebt und war bereit, jedes Opfer für sie zu bringen. Lest Römer 9. Aber was Paulus hier in 15 bis 16 über seine jüdischen Landsleute bzw. die jüdischen Führer sagt, das ist eben keine bösartige Verleumdung, sondern schlicht eine historische Tatsache. Auch hier haben wir es eben nicht mit Menschenwort, sondern mit dem Wort Gottes zu tun. Gott liebt Israel. Aber gerade deshalb hat er doch immer und immer wieder auch das ganze Alte Testament durch ganz klar die Sünden seines Volkes angesprochen. Wie hat Gott, in welcher Härte, Schärfe und Klarheit hat Gott die Sünde seines Volkes benannt? Gott ist doch kein Antisemit. Aber er nennt Sünde klar beim Namen. Und so auch hier durch Paulus. Es sind harte Worte, klare Worte, aber es sind wahre Worte. Und es ist Israel nach dem Fleisch. Israel heute ist und bleibt Gottes Volk, auserwählt. Gott wird mit ihm zu seinem Ziel kommen. Aber heute ist Israel noch Israel nach dem Fleisch. Heute macht Israel noch nicht alles richtig. Im Gegenteil, sie leben heute noch weithin in Sünde und Verfehlung. Das dürfen wir nicht schönreden, nur weil es das Volk Gottes ist. Tut Gott auch nicht. Also, und trotz aller Sünde bleibt Israel Gottes Volk, mit dem er durch Gericht und Gnade in sein Ziel kommt. Aber hier kündigt Paulus erstmal den Zorn an. Und wenige Jahre später wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Und da wurde Gottes Zorn offenbar. Und damit kommen wir zum Schluss, wie Paulus sich nach ihnen sehnte. Wir waren von euch verwaist, im Angesicht, aber nicht im Herzen nach. Und wir haben uns mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Wow. Also Paulus wollte zu den Thessalonichern und der Satan hat ihn gehindert. Das gibt's also. Das Ganze wird noch krasser, wenn wir in Apostelgeschichte 16 lesen. Da heißt es in Vers 6, dass Paulus und sein Team eigentlich eine Missionsreise in Asien machen wollten. Und dann heißt es, sie wurden durch den Heiligen Geist gehindert, das Wort in Asien zu reden. Durch den Heiligen Geist gehindert. Und ein Vers später, Apostelgeschichte 16, Vers 7, wollen sie dann nach Bithynien reisen. Und das Wort dort predigen. Und das heißt, der Geist Jesu aber erlaubte es ihnen nicht. Wow. Was waren denn das für schlimme Dinge, die der Heilige Geist, der Geist Jesu, ihnen nicht erlaubte und verhinderte? Was wollten sie denn alles Böses tun? Sie wollten eine Missionsreise machen. Eine Missionsreise. Und stellt euch vor, obwohl Paulus eine Missionsreise machen will, kommt der Heilige Geist und sagt, nein, nein. Das haut er ja nun. Hat Gott was gegen Evangelisation? Nein. Aber wo sollte Paulus hin mit seinem Team? Nach Europa. Nach Europa. Und darum hat Gott gesagt, nein, 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 ich will euch nicht da haben. Ich will euch in Europa haben. Also, wenn Gott Nein sagt, wenn der Heilige Geist widersteht, dann ist das nicht nur bei Dingen der Fall, die böse sind oder schlecht. Das können ganz gute Dinge sein, sogar Missionseinsätze, die Gott uns nicht erlaubt. Es geht eben nicht nur darum, allgemein gute, biblische Dinge zu tun, sondern es geht darum, in den Wegen und Werken unterwegs zu sein, die Gott für uns und zu dieser Zeit vorbereitet hat. Epheser 2,10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist wie beim Langlauf, da wird eine Loipe gelegt. Und dann sollen die Langläufer in dieser Loipe laufen und nicht irgendwo quer durch den Wald. Darum geht's auch bei Gott. Es geht also nicht nur darum, gute Dinge zu tun. Es geht darum, die Dinge zu tun, die Gott für uns bereitet hat. Und wie wir erkennen, wann Satan etwas hindert und wann es der Geist Gottes ist, dafür gibt es kein Rezept. Das müssen wir in jedem Einzelfall im Gespräch mit unserem Herrn, im Wort der Bibel, im Gespräch mit den Geschwistern rauskriegen. Denn wenn es der Teufel ist, dann bedeutet es ja widerstehen, überwinden. Wenn es aber Jesus ist, der Geist Gottes, dann bedeutet es Finger weg. Aber wie, das ist in jedem Einzelfall zu machen. Letztlich sind das zutiefst auch nur zwei Enden derselben Leine. Denn in allem bleibt doch der Wille Gottes die entscheidende Größe. Wir lesen in Epheser 1, Vers 10, dass er alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Alles. Immer ist der Wille Gottes die letzte entscheidende Größe. Und darum haben wir es hier auch nur mit den zwei Enden derselben Leine zu tun. Doch es gibt eben verschiedene Willensebenen Gottes. Es gibt einen Willen ersten Grades und zweiten Grades. Es gibt den direkten Willen seines Wohlgefallens und den indirekten, verborgenen Willen seines Ratschlusses. Und bei ersterem wirkt er direkt, bei zweitem im Rahmen seiner Zulassung durch bestimmte Werkzeuge, deren Handeln er in seine Pläne und Führungen mit einbaut. Und dadurch geschieht am Ende, wie auch immer, Gottes Wille. Und hier bei den Thessalonichern war es so, der Teufel wollte verhindern, dass Paulus zu den Thessalonichern geht und dass der Segen Gottes entsteht. Und was ist das Ergebnis? Was haben wir dadurch? Den ersten Thessalonicher Brief. Also, der Satan wollte den Segen verhindern und dadurch ist doppelter und dreifacher Segen entstanden bis heute. Sogar wir leben davon, dass Satan meinte, Gott ein Schnippchen zu schlagen, indem er widersteht und Gott sagt, widersteh ruhig. Dadurch kommt der Segen raus bis nach Berlin in die Hasenheide am Mittwochabend. Und damit die letzten beiden Verse, 19, 20. Wer ist unsere Hoffnung, Freude, unser Ehrenkranz, unser Siegeskranz? Nicht ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Also Paulus sieht alle Mühen und Investitionen in die Gemeinde im Licht des Tages, an dem Jesus wiederkommt und wir alle gemeinsam vor ihm stehen. Und dann werden alle Mühen und Investitionen in die Gemeinde uns zum Ehrenkranz, zur Herrlichkeit, zur Freude. Die Frucht unseres Lebens besteht eben nicht in Geld und Gütern, sondern die Frucht unseres Lebens besteht in den Menschen, denen wir im Namen Jesu dienen durften. Und so können wir uns gegenseitig am Tag unseres Herrn Jesus, wenn wir alle vor ihm stehen, zur Herrlichkeit, zur Freude, zum Siegeskranz sein. Und in diesem Licht lasst uns einander heute schon sehen. Große Chancen, gegenseitige Siegeskränze zu gewinnen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du auch den Widerstand des Teufels gegen den Besuch des Paulus einfach nur dazu genutzt hast, damit dieser erste Thessalonicher Brief entsteht. Und damit wir den heute Abend auch lesen können. Und danke, Herr, all das, was du darin uns zeigst. Und Herr, ich bitte dich, dass du einfach uns das noch weiter nachgehen lässt, dass wir auch noch, dass du mit uns gehst, dass wir noch zu Hause den Text nochmal lesen, darüber nachdenken und du uns zeigen kannst, was für uns gerade auch besonders wichtig ist, Herr. Und vor allem bitte ich, dass du es so uns erhältst, dass wir dein Wort eben nicht als Menschenwort, sondern als dein Wort sehen und festhalten, Herr. Auch in den Dingen, die heute so umstritten und so altmodisch wirken, Herr. Lass uns festhalten an dir und deinem Wort. Danke, wir beten dich an. Amen.